Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute eine Folge zum Thema: Ist Glaube ein Geschenk? Wie kann denn Glaube ein Geschenk Gottes sein, fragst du dich jetzt vielleicht und denkst, ja, es ist doch irgendwie meine Entscheidung, ob ich an etwas glaube oder nicht. Und an dieser Frage, ob man sich einfach dafür entscheiden kann, an Gott zu glauben oder nicht, sieht man ganz hervorragend, wie so typisch modernes Denken aussieht. Weil die typisch moderne Idee ist, dass alles in meinen Händen liegt, meine Entscheidung ist, mein Wille ist. Aber, und darum geht es in dieser Folge, Glauben ist nichts, was du dir irgendwie aussuchst und dir nimmst wie einen Saft aus dem Supermarktregal, sondern Glaube ist ein Geschenk, das Gott dir gibt. Das steht auch in der Bibel logischerweise, sonst hier darüber nicht reden. Im zweiten Buch Mose, 4. Kapitel, Vers 11. Wer hat dem Menschen den Mund gegeben? Wer macht ihn stumm oder taub, sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr. Also Gott selbst gibt Einsicht und Erkenntnis. Und im Johannesevangelium, 6. Kapitel, Vers 44. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Warum kannst du dir den Glauben denn nicht selber nehmen? Und da gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund ist, weil du Mensch bist. Der Mensch kann von sich aus nicht glauben. Im dritten Kapitel des Römerbriefs, Verse 10 bis 11, sagt Paulus: Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Also der natürliche Mensch, der Mensch an sich, sucht Gott nicht einmal aus sich aus heraus. Also der Mensch, so sagt die Bibel, ist von Natur aus gar nicht fähig, aus eigener Kraft zu glauben. Und das liegt an seiner gefallenen Natur. Seine gefallene Natur trennt ihn von Gott. Und das macht es eben unmöglich, dass er den Glauben einfach so wählen kann. Da habe ich noch ein paar weitere Bibelstellen. Im Brief an die Epheser, 2. Kapitel, Vers 1, da geht es darum, dass der Mensch geistlich tot ist. Also Paulus schreibt da auch: Euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Also jemand, der tot ist, kann sich nicht selbst zum Leben erretten. Und genauso kann der Mensch nicht aus eigener Kraft glauben. Und dasselbe auch oder so ähnlich im Brief an die Kolosser, 2. Kapitel, Vers 13. Und euch, die ihr tot wart in den Sünden, hat er mit ihm lebendig gemacht. Also Gott muss das neue Leben schenken, damit Glaube überhaupt möglich wird. Im ersten Brief an die Korinther, 2. Kapitel, Vers 14. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Also ohne dass Gott eingreift, bleibt der Glaube dem Menschen unverständlich und fremd. Und dann auch noch das verhärtete Herz, Jeremia 17. Kapitel, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Also Jeremia will damit sagen, dass der Mensch Gott nicht einfach aus sich heraus erkennen und lieben kann. Und dann, das ist auch schon das letzte Zitat, Hesekiel, Vers 26 im 36. Kapitel: Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und das bedeutet ja, ja, erst wenn Gott das Herz verändert, dann wird Glaube möglich. Also das liegt so in dem Menschsein an sich, in der Conditio Humana, dass er aus eigener Kraft nicht glauben kann. Der Mensch ist Geist, also der natürliche Mensch, einfach so, ohne dass er bei Gott ist oder Gott kennt, ist geistlich tot. Er sucht Gott nicht, er kann ihn auch gar nicht suchen und er kann ohne göttliches Eingreifen nicht erkennen. Und ja, letztendlich ist der Glaube nicht das Ergebnis einer freien Wahl, wie der Saft aus dem Supermarktregal, sondern ein Werk Gottes. Und das ist auch der Grund dafür, dass Gott sich so viel Mühe gibt mit den Israeliten. Du hast dich vielleicht auch schon mal gefragt, ja, was soll denn das alles mit meinem Volk und Israeliten und Ägypten und hier und da? Aber im Grunde genommen zeigt die ganze Geschichte Israels, dass der Mensch aus eigener Kraft nicht an Gott glaubt und ihm nicht treu bleibt, selbst wenn er direkte Wunder erlebt. Also Israel hat ja viele von Gottes Wundern erlebt und trotzdem gezweifelt. Also beim Auszug aus Ägypten, da hat Gott das Rote Meer geteilt, aber kurz danach fingen sie wieder an zu zweifeln und beschweren sich, wären wir doch in Ägypten geblieben und so weiter. Dann bauen sie das goldene Kalb, während Mose direkt mit Gott sprach auf dem Berg Sinai, haben sich das goldene Kalb gebaut und angebetet. Oder dann haben sie Kanaan verweigert. Gott hat das ja verheißen, das verheißene Land. Und sie haben Angst, dann dahin zu gehen. Da gibt es jemanden oder mehrere Leute, die sagen, nee, das ist, da gibt es irgendwie Riesen, das ist total gefährlich. Dann wollen sie da nicht hingehen. Und ja, das ganze Gesetz im Grunde genommen im Alten Testament zeigt ja auch, dass der Mensch es alleine nicht schafft. Im 5. Buch Mose 29. Kapitel, Verse 3 bis 4 steht, aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tag kein Herz gegeben, um zu erkennen, noch Augen, um zu sehen, noch Ohren, um zu hören. Also selbst mit dem Gesetz, was Gott ja den Israeliten gegeben hat und mit der Führung Gottes, hat ihnen trotzdem noch das Herz gefehlt, um wirklich zu glauben. Und eine andere Stelle, wie die vorige von Jeremia, im 31. Kapitel, Vers 33 ist, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Also erst dadurch, dass Gott wirklich eingreift, wird der wahre Glaube möglich, weil vorher, ja, die sehen alles und hören alles, aber sie sehen doch nicht wirklich und hören doch nicht wirklich. Also das ganze Alte Testament zeigt, dass der Mensch dieses neue Herz braucht und so ziemlich dringend. In der Richterzeit zum Beispiel gab es einen ständigen Abfall und Rückkehr zu Götzen. Dann die Könige Israels, dann hatten sie den Tempel und es gab Propheten. Aber das Volk hat Gott immer wieder verlassen, was letzten Endes zu dem Exil in Babylon führte, so als Konsequenz des Unglaubens im Grunde genommen. Also in dieser ganzen Geschichte Israels zeigt sich uns, dass Menschen sich nicht einfach entscheiden, an Gott zu glauben, sondern dass sie dafür ein verändertes Herz brauchen. Und diese Veränderung, ja, die geschieht durch Gottes Geist und wurde durch Jesus Christus für alle möglich gemacht. Also Gott musste den Israeliten erst beibringen, wer Gott ist und dass der Mensch nicht aus eigener Kraft glauben kann, und dass wahre Treue und wahrer Glaube nur durch Gottes Wirken entstehen. Und ja, dementsprechend auch, was heißt eigentlich Glauben? Was heißt Gehorsam sein? Was heißt abhängig sein von Gott? Also das musste Gott den Menschen beibringen. Das hat auch, naja, eigentlich nicht so gut geklappt, weil sie sind immer wieder abgefallen zum Schluss. Die Propheten im Alten Testament, die waren eigentlich Prediger in der Wüste. Ja, die Menschen haben ihnen ja nicht geglaubt, sie sind ihnen nicht gefolgt, sondern ja, waren weiterhin ungehorsam und ungläubig. Also ich hatte ja gesagt, du kannst dir den Glauben nicht selber nehmen, weil der Glaube von Gott gewirkt wird, ein Geschenk Gottes ist. Und das haben wir jetzt schon gesagt, also der Mensch kann das aus sich heraus nicht. Das ist der eine Grund. Aber der andere Grund ist auch, dass Glaube ein Teil von Gottes Gnadenplan ist. Gnadenplan klingt jetzt ziemlich kompliziert. Aber das bedeutet, dass der Glaube aus Gnade kommt und nicht aus menschlicher Leistung. Im 2. Kapitel des Epheserbriefes, 8. Vers steht, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Also der Glaube beginnt damit, dass Gott dich erwählt. Im Johannesevangelium, 15. Kapitel, Vers 16 steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, ja, aha, ist es dann so, dass Gott plant, wem er Glauben schenkt und wem nicht? Und das ist eine sehr lange theologische Diskussion, wo es letzten Endes darum geht, ja, hat der Mensch einen freien Willen? Und wie passt das dazu, dass Gott eigentlich über alles entscheidet, dass er einen, ja, Gottes Ratschluss, wie Luther das übersetzt hat, also dass Gott eigentlich, Gottes Wille herrscht, wie passt das dazu, dass der Mensch einen freien Willen hat? Und die unbequeme und etwas komplizierte Antwort ist, es ist beides, also sowohl Gottes Wille herrscht, als auch du bist frei und du bist auch verantwortlich. Und ein weiterer Punkt, warum Gott uns den Glauben schenkt, ist, dass Gott dadurch verherrlicht wird, wenn der Glaube sein Werk ist. Weil der Glaube zeigt ja nicht, dass du irgendwas leistest, dass du toll bist, dass du Fähigkeiten hast, sondern der Glaube zeigt Gottes Macht. Im zweiten Brief an die Korinther, Vers 6, Kapitel 4, schreibt Paulus, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Jetzt könnte so die naive Frage stellen, warum will Gott denn überhaupt verherrlicht werden? Also warum sollen wir den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen? Die Antwort ist, dass Gott verherrlicht werden will, weil er der Schöpfer und der Ursprung von allem ist. Und ja, wenn Gott verherrlicht wird, dann zeigt das seine Größe und Macht und gibt uns eben auch die Möglichkeit oder anderen Menschen, ihn zu erkennen und ihn zu ehren. Wenn Gott verherrlicht wird durch uns zum Beispiel, dann erkennt ja die Welt, wie gut und gerecht und liebend Gott ist. Man könnte kurz sagen, dass Gott verherrlicht werden will, weil er im Grunde genommen das Einzige ist, was verherrlicht werden sollte. Weil wenn Gott verherrlicht wird, bedeutet das, dass Gott auf dem ersten Platz steht und dann ordnet sich alles in seiner Ordnung, dann ordnet sich alles ihm unter und ist in der richtigen Ordnung. Und dann gerät die Welt oder dein Leben erstmal, aber dann auch irgendwann die Welt in die richtige Ordnung und dann gibt es kein Chaos, kein Unfrieden, kein Krieg mehr, sondern ist alles in der richtigen Reihenfolge und alles in den richtigen Prioritäten. Wie funktioniert das jetzt, dieses Geschenk des Glaubens? Also wie bekommst du das denn? Also einmal durch die Bibel, dann durch den Heiligen Geist, also das, was ich gesagt habe über das Herz. Also Gott öffnet dein Herz mit Hilfe des Heiligen Geistes, aber auch durch andere Menschen. Bei einigen Menschen sind das Lebensereignisse, Krisen, Krankheit, Tod oder auch durch das innere Verlangen, das du hast nach Sinn und Wahrheit, also diese gottförmige Leere im Herzen, von der Blaise Pascal spricht. Und oft ist es einfach auch alles zusammen. Also das sind genau die Punkte, wo du denkst, ja, das mache ich ja alles selber, ich lese die Bibel, ich denke über bestimmte Lebensereignisse dann anders nach und verändere mich, aber im Grunde genommen ist das Gott, der wirkt durch die Bibel, durch den Heiligen Geist, durch andere Menschen, durch Ereignisse und so weiter. Ich habe ja schon erzählt, wie das bei mir war. Mein Freund und jetziger Mann hat mich zu einem christlichen Konzert und dann am nächsten Tag in die Kirche mitgenommen. Also und er war sicher gelenkt durch Gott und ich habe dann angefangen in der Bibel zu lesen und ich habe wirklich gemerkt, dass sie ein lebendiges Buch ist und mir immer genau das gibt, was ich in dem Moment gerade brauche. Und ich habe dann angefangen zu beten und habe tatsächlich Antworten bekommen. Also ich habe dann zum Beispiel Antworten bekommen in der Hinsicht, dass Gott mir gezeigt hat, wie er mich in meinem Leben begleitet hat, welchen Plan er für mich hat. Ich habe zum Beispiel auch gefragt, ja, ich habe gerade eine Freundin, die nervt mich, weil die ist überhaupt nicht christlich, die bringt mich irgendwie hier ab, die lenkt mich ab, was soll ich mit der machen? Natürlich eine sehr egoistische Frage an der Stelle, aber da stand ich noch ganz am Anfang und ich habe Antworten auf diese Fragen bekommen. Ich habe übrigens die Antwort bekommen, dass ich mich um diese Freundin kümmern soll und mittlerweile geht sie selber zur Kirche und liest die Bibel. Also sicher nicht etwas, das einfach zufällig passiert ist. Ich habe auch zum Beispiel für meinen Glauben gebetet. Ich habe gebetet, Gott, hilf mir zu glauben, festige meinen Glauben. Lass mich ein Leben mit dir im Zentrum führen, anstatt mit mir selber im Zentrum. Mach mich zu deinem Werkzeug. Und Halleluja, Gott hat diese Gebete erhört. Also das ist wirklich ein Wunder. Dann gab es auch ein Ereignis tatsächlich in meinem Leben. Ich hatte eine Fehlgeburt im Dezember 2024 und das ist super traurig und ja, nichts, was ich jemandem wünsche, das ist wirklich ja nicht schön. Aber ich muss sagen, dass mich diese Fehlgeburt wirklich näher zu Gott gebracht hat, weil sie mir gezeigt hat auch, dass ich nicht bereit bin, nochmal Mutter zu werden, weil ich einfach ja zu egoistisch war bisher, auch gegenüber meiner Tochter, die ich ja habe, war ich ja keine super schlechte Mutter, jetzt nicht schlechter als alle anderen, aber doch im göttlichen Maßstab betrachtet ziemlich schlecht und ziemlich egoistisch und war nicht bereit für ein zweites Kind, weil ich eigentlich vor allem nur an mich gedacht habe. Und auch in dieser Hinsicht hat Gott mir ein neues Herz gegeben und mir geholfen, ja, dass er im Zentrum ist und dass ich nicht so sehr an mich denke. Und je länger ich in der Bibel gelesen habe und gebetet habe, desto mehr habe ich tatsächlich gespürt, wie diese gottförmige Leere in meinem Herzen gefüllt wird. Also ich habe wirklich diesen Frieden, von dem Johannes spricht im 14. Kapitel, Vers 27, den Frieden, den die Welt mir nicht geben kann, den habe ich wirklich gespürt, dass ich den bekommen habe und dass ich nicht weiter suchen muss nach irgendwelchen Lösungen, die keine Lösungen sind. Und mir ist dann auch aufgefallen, als ich diese Folge, den Text zu dieser Folge geschrieben habe, dass mir das auch schon früher mal so ging. Mein Vater ist gestorben, vor 10 Jahren. Und in der Zeit bin ich dann auch viel in die Kirche gegangen. Also da habe ich gerade in Russland gewohnt und bin dann in die orthodoxe Kirche gegangen. Ich habe christliche Musik gehört, ich habe christliche Kunst angesehen und so weiter. Und das hat mir wirklich Trost gegeben. Woher hätte ich diesen Trost auch sonst nehmen sollen? Also, ja. Das hatte ich schon vergessen, aber das ist mir dann wieder eingefallen. Okay, dann zurück zu diesem Geschenk des Glaubens. Wer bekommt denn das? Also grundsätzlich bekommt das jeder, weil Gott liebt jeden Menschen und er will, dass jeder gerettet wird. Im ersten Brief an Timotheus, 2. Kapitel, Vers 4 steht, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Also Gott macht jedem das Angebot und dieses Angebot eben durch die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, also durch andere Menschen, durch die Bibel, natürlich lesen jetzt viele Menschen nicht die Bibel, aber dann vielleicht durch Lebensereignisse, dass du siehst, okay, irgendwie mein Weg geht so einen Weg, dass ich zu bestimmten Schlüssen komme oder dass ich immer wieder an den gleichen Punkt komme. Warum ist das denn so? Also Gott macht jedem dieses Angebot und immer wieder, das ist so wie im Alten Testament, die Israeliten, er hat sie nicht aufgegeben. Er war zwar öfters drauf und dran, aber er hat sie nicht aufgegeben. Er hat den Bund immer wieder erneuert und ist ihnen nachgegangen. Und das ist bei dir auch so. Gott macht dir nicht einmal ein Angebot und dann merkst du das nicht und dann wendet er sich von dir ab. Das ist nicht so. Er liebt dich, er will mit dir in Beziehung sein, er hat dich geschaffen. Aber ja, wir wissen auch nicht, genau wann er das macht und wie er das macht. Wir kennen Gottes Timing und seine Umstände auch nicht so genau. Jesaja 55, Verse 8 bis 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also Gott kommt immer wieder auf dich zu und zu dir zurück. Aber wann er das tut, wie oft er das tut, wie er das genau tut, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er das tut. Und es ist auch egal, in welcher Situation du bist, wie viel schlechte Dinge du vielleicht getan hast, wie oft du vielleicht Nein gesagt hast, wie oft du den falschen Weg gegangen bist. Das ist egal. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wenn du zurückkommst, rennt Gott auf dich zu, dann fragt er nicht nach irgendwelchen Erklärungen, sondern er nimmt dich an. Darin besteht eben gerade diese große Gnade. Ja, das Geschenk des Glaubens. Kannst denn du jetzt darauf Einfluss nehmen oder jemand anderes? Und was ist dein Anteil daran? Also du hast natürlich einen gewissen Anteil daran, wie du auf Gottes Angebot reagierst. Du kannst zum Beispiel offen sein, du kannst bereit sein, du kannst dein Herz für Gott öffnen, indem du ehrlich nach ihm suchst, indem du ihn wirklich finden willst. Weil Gott will keine Sklaven, Gott will keine Roboter. Du hast einen freien Willen und den hat Gott dir gegeben. C.S. Lewis schreibt in seinen Screwtape Letters, ein super Buch, ich verlinke das auch in den Shownotes, da schreibt er, dass Gott ganz anders ist als der Teufel, weil Gott verführt nicht. Also Gott will, dass du deinen freien Willen benutzt. Er würde dich nie zu irgendwas bringen, was du eigentlich gar nicht willst oder dich irgendwie manipulieren. Das ist eine typische Strategie des Teufels. Und wenn du eben offen bist und bereit bist für Gott, dann wird er dir auch antworten. Und ich lese dir ein Zitat aus der Offenbarung vor, das hing lange an meinem Schrank, als ich noch nicht so ganz gläubig war, als ich auf dem Weg war. Das ist aus dem 3. Kapitel, Vers 20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Also, was du auf jeden Fall tun kannst, ist nicht nur offen und bereit zu sein, sondern eben auch zu beten und zu bitten. Das ist eigentlich das Mittel der Wahl. Also beten sollte sowieso immer das Erste sein, was du tust. Das ist, ja, für jemanden, der nicht gläubig ist, klingt das total absurd. Aber ja, bei allen eigentlich Problemen oder irgendwelchen Schwierigkeiten, Herausforderungen, Sorgen, werden dir gläubige Menschen immer sagen, bete. Zum Beispiel, ja, du machst dir Sorgen um dein Kind, weil es mit dem Auto mit jemandem irgendwo hinfährt. Ja, du kannst keinen Einfluss darauf nehmen, aber du kannst beten und Gott bitten, dass er das Kind beschützt. Das ist natürlich, wenn du noch nicht glaubst, wenn du dieses Geschenk noch nicht bekommen hast, so ein bisschen wie mit der Henne und dem Ei, ist das natürlich schwer am Anfang. Aber wenn du glauben willst, also wenn du wirklich offen bist und bereit bist und das mal ausprobieren willst, dann ist mein Rat, ja, mach das einfach. Du kannst ja nichts verlieren. Bete einfach. Auch wenn es dir am Anfang so vorkommt, als würdest du mit Luft reden, mach es einfach. Der Rest kommt von selbst. Bei mir war das auch so, das habe ich dir erklärt. Du wirst Früchte sehen, du wirst nicht einfach, das wird sich in Luft auflösen sozusagen, dass du mit der Luft redest, dass dir das so vorkommt. Und in Jakobus im 1. Kapitel Vers 5 steht, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Also bete und bitte Gott. Und dann noch ein anderer Punkt, Glauben ist auch eine Entscheidung tatsächlich, auch eine Entscheidung von dir. Also nicht nur Gott schenkt dir den Glauben, sondern du entscheidest dich auch dafür. Das ist dieses Thema von Faith is not a feeling. Ich habe ja schon mal dieses Buch empfohlen. Also Glaube ist kein Gefühl, sondern das ist die Entscheidung, Gott beim Wort zu nehmen und sich auf ihn zu verlassen, egal wie sich das in dem Moment vielleicht anfühlen mag. Und da gibt es die berühmte Definition, was Glaube ist, aus dem Brief an die Hebräer 11. Kapitel Vers 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und ja, an dieser Stelle, wenn du glauben willst, aber es dir schwerfällt, dann hör dir doch gerne mal die Folge an. Ich will glauben, aber ich kann nicht. 5 Schritte, um Gott näher zu kommen. Ich schaue mal, welche Folge das war. Das war die Folge 8 des Mehrhimmel-Podcasts. Ich möchte nochmal zurückkommen zu der Frage, warum kannst du dir den Glauben nicht selber nehmen? Und ein paar Beispiele aus der Bibel noch zum Abschluss dir mitgeben. Abraham ist ja im Grunde genommen der Vater des Glaubens und im 1. Buch Mose, 12. Kapitel, Verse 1 bis 4, da ruft Gott Abraham auf, sein Land zu verlassen und ihm Gott zu vertrauen. Und dann heißt es im 15. Kapitel, Vers 6, und er glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Also Gott hat Abraham gerufen und ihn geleitet. Das war Gottes Teil. Und Abraham hat ihm geglaubt, er hat sich entschieden zu glauben. Also das ist genau diese Dynamik, die passiert. Gott gibt dir den Glauben, er zieht dich zu ihm. Aber du musst auch was tun. Du musst offen sein, du musst bereit sein, du musst auch diese Entscheidung treffen, zu glauben. Und dich nicht einfach von, ja, heute glaube ich, morgen glaube ich nicht, was fühlt sich heute nicht so gut an, dich nicht von sowas leiten lassen. Oder auch die Stelle im 16. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, Verse 15 bis 17, wo Petrus Jesus als den Messias erkennt. Jesus fragt da, und ihr, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also hier ist ganz klar, Petrus konnte das nicht aus sich selbst heraus wissen, sondern Gott hat es ihm gezeigt. Also wie Jesus sagt, nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart. Petrus ist nicht selber auf die Idee gekommen, sondern mein Vater im Himmel. Oder auch die Geschichte von Paulus' Bekehrung in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Verse 1 bis 18. Paulus war ja ein Hardcore-Christenverfolger, bis dann Jesus ihm in einer Vision begegnete. Und er kam nicht einfach so zum Glauben, weil er sich überlegt hat, ja, das ist irgendwie eine gute Idee. Paulus hat sich den Glauben nicht selbst genommen, sondern Gott offenbart sich ihm und dann kam Paulus zum Glauben. Oder noch eine letzte Geschichte von Lydia in Apostelgeschichte, Vers 14 aus dem 16. Kapitel. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Also diese Lydia, die war da, die hat zugehört, die war bereit, die war offen, aber ihr Herz hat sie nicht selbst geöffnet, sondern Gott hat ihr Herz für den Glauben geöffnet und nicht sie selbst. Es gibt noch viele weitere Beispiele aus der Bibel, aber ja, ich bete für dich, dass du bereit sein kannst, dass du offen sein kannst, dass du Gott die Möglichkeit gibst, dein Herz zu öffnen und ein neues Herz zu bekommen. Und wenn dir der Podcast gefällt und du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann kannst du das durch eine Spende, die kannst du dir selber aussuchen, wie die genau aussehen soll. Den Link findest du in den Shownotes und bitte empfehle den Podcast gerne weiter an anderen Menschen, von denen du denkst, dass sie das interessant finden, dass sie das brauchen, dass ihnen das gut tun würde. Damit hilfst du mir sehr, noch mehr Menschen zu erreichen, weil ich möchte ganz viele Menschen mit diesem wichtigen Thema, mit dem wichtigsten Thema, das es gibt, erreichen. Also vielen, vielen Dank. Und ja, alles Gute für dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.